Herzlich willkommen zu Stabile Aura.
Hallihallo, meine Lieben.
Wir danken für die prophylaktische Vergebung an der Stelle und wir wollen, dass Licht werde.
Genau, Entschuldigung für alle Frechheiten. Mögen sie heilsam oder erstmal sehr triggernd sein.
Mögen sie Dinge ans Tageslicht bringen, die gesehen werden wollen.
Oh, da geht's schon los eigentlich. Ich sag dir, meine Woche hat viel ans Tageslicht gebracht, was gesehen werden wollte.
Ja, ich glaube, Kindergeburtstag wollte bei dir gesehen werden.
Wer hätte gedacht, dass das Anstrengendste, was einem in Form passieren kann, ein Kindergeburtstag ist?
Ah, das hätte ich so dir schon prognostizieren können eigentlich.
Ja, wundert mich irgendwie nicht. Stimmt, aber ich meine, ich lebe ja jetzt seit 3 Jahren im Auto. Ich bin es gewöhnt, ohne Heizung draußen zu schlafen. Ich mache ja viele Dinge, wo Menschen manchmal sagen, hey, wow, das ist aber rough. Das finde ich aber hart. Ich bin ja auch nach Palästina gewandert, in ein Kriegsgebiet. Aber ich sag euch, unterschätzt diese Kindergeburtstage nicht, Leute.
Also Frankie hat mal, kurz zur Verdeutlichung, irgendwann mal beschlossen, er meditiert jetzt nur noch im Stehen. Dann hat er seine Meditationsgruppe indirekt dazu gezwungen, da mitzumachen in so einem Shaolin-Stehstand und dann irgendwann waren wir auf einem Festival und wir lehnten uns alle an auf Sitzen und er sagte, ich habe beschlossen, mich nun nicht mehr anzulehnen, um zu beweisen, dass mein Geist stärker ist als mein Körper. Und spannend, dass ein Mensch, der solche Dinge vollzogen hat in der Vergangenheit, sagt, der Kindergeburtstag, der hat mich dann an die Grenze geführt.
Ey, hör mir auf. Wahrscheinlich, weil er so ungefähr alles antriggert, was ich so glaube, überwunden zu haben. Ne? Ich erzähle so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Da geht es natürlich darum, meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 5, einen Tag lang alle Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, alle Wünsche, alles, was sie sich schon immer gewünscht hat. Und glaub mir, wir haben uns den Arsch aufgerissen. So, ne? Sie hat sich so ein Furby gewünscht. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist.
Ich glaube ja, so ein sprechendes Kuscheltier, oder?
Genau, so ein sprechendes, kleines, flauschiges Alien-Kuscheltier, das tanzen kann und das, spricht. Und naja, das hat sie sich sehr gewünscht. Und dann haben wir einen Film gedreht für sie, wie Furby von Myra hört und dann monatelang durchs Universum fliegt in einer Rakete, um dann zu Myras Geburtstag im Kinderzimmer anzukommen. Und dann haben wir eine Rakete gebaut aus Pappe und dann haben wir einen Universum-Projektor gekauft, der das Universum an die Wand projiziert hat.
Wie süß seid ihr denn eigentlich, Frankie? Oh mein Gott.
Also Myra war auch hin und weg. Das war der tollste Tag für sie aller Zeiten. Und gleichzeitig merkte man dann heute, als der Geburtstag vorbei war, und da war der Geburtstag vorbei. Und auf einmal lief nicht mehr so alles nach Plan. Ne? Auf einmal musste sie wieder in die Kita gehen. Auf einmal, man möchte nicht meinen, wie schnell Stimmungen auch manchmal umschlagen können, nicht wahr?
Ich glaube, das ist zu vergleichen mit so einem Typen, der sich 4 Nächte lang MDMA reingeballert hat und dann Montag arbeiten muss. So muss sich ein Kind nach so einem Tag fühlen vielleicht.
Ja, das war so mein Gefühl des heutigen Morgens. Ne? Da dachte ich mir, Alter, habe ich meiner Tochter jetzt wirklich MDMA gegeben und das für Liebe gehalten? So, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Es ist so spannend, weil als Finn seinen Geburtstag hatte, unsere Kinder sind nicht weit voneinander weg, für alle, die zuhören. Also mein Sohn ist jetzt gerade 5 geworden und er hatte vor 4 Wochen seinen Geburtstag. Und da war genau das Gleiche, dass ganz viele Leute zu Gast waren, alle hatten Geschenke dabei. Und ich sagte zu Johanna am Abend, am besten wäre gewesen, wir wären mit ihm einfach zum Spielplatz gegangen und er hätte ein Geschenk bekommen und ein Stückchen Kuchen und die Sache wäre wirklich glimpflicher und glücklicher für alle Beteiligten ausgegangen.
Ist echt spannend, ne? Mhm. Weil ich dachte, yo, wenn wir es jetzt durchziehen, dann auch voll, dann hänge ich mich voll rein. Dann gibt es Pfannkuchentorte zum Frühstück und Benjamin Blümchentorte zum Mittagessen und Pizza zum Abendessen.
Na klar.
Gekrönt von Lollis und Eis dann noch zum Abschluss.
Oh shit.
Yo. Ich habe natürlich fleißig mitgegessen, ne? So situativ fand ich das auch ganz nett. Aber gleichzeitig war mein Gefühl beim Aufwachen heute Morgen auch nicht gerade das Beste.
Mhm. Und was lernen wir daraus?
Ich habe keine Ahnung, Mann. Vielleicht wurmt mich das am meisten, weil ich war als Kind immer mega enttäuscht, wenn ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Ich habe mir immer viele Sachen gewünscht und ich will meinen Eltern gar nicht Unrecht tun. Es kann total sein, dass die haben sich immer Mühe gegeben. Es kann total gut sein, dass ich gerade Lügen erzähle, aber ich hatte immer den Eindruck, es ist nicht so, genau so, wie ich das will. Und ich hätte mir so gewünscht, dass endlich mal dieser Hamster, den ich mir wünsche, auf dem Tisch steht.
Ein Glück für den Hamster, dass er da nie stand.
Wahrscheinlich ja. Wir hatten nämlich auch einen Hund.
Ja, gut.
Ja, aber was lernen wir daraus, ne? Es ist wirklich, ich habe wirklich so selber daraus gelernt, wow, wie schnell falle ich dann tatsächlich durch eine scheinbare Lappalie aus meinem Frieden dann auch wieder raus. Kawum, wie würde ich es nächstes Mal anders machen? Keine Ahnung.
Wie bist du denn rausgefallen? Also welche Situation hat dich rausgeworfen?
Ich finde es immer ganz spannend, so zu sehen, wenn so ein Kind, und so ein Kind ist ja zu gleichen Teilen reine Seele, reines Licht und 100% Ego. Ja, das kennst du vielleicht auch. Da besteht ja noch gar kein so fließender Übergang, keine Selbstbeherrschung, keine, ich mache das Ego jetzt mal netter, als es eigentlich ist, sondern Mayra ist dann so, dass sie sagt, nein, ich will zuerst. Ich will das größte Stück. Nein, du sollst nicht kommen. Du sollst nichts vom Kuchen haben. So Sachen zum Beispiel zu ihren Freunden, so ganz süßen kleinen Kindern, die da halt auch sitzen. Und wenn ich sowas höre, dann tut mir das so weh und ich denke mir nur, Scheiße, Mayra, ich hoffe, also ich hoffe einfach sehr, sehr, dass du damit nicht mehr so lange leben musst, mit dieser Eigenschaft.
Johanna hat mal gelesen, dass man mit 8 erst Empathie entwickelt. So richtige Empathie. Der Weg ist noch weit.
Der Weg ist noch weit, davon kannst du auch ein Liedchen singen, nehme ich an.
Weil sie sind ja so offen, sie sind ja so connected, sie sind Göttlichkeit, sie sind so angebunden. Ich hatte gerade ein Gespräch mit Birgit Fischer in meinem anderen Podcast und das war so, so berührend. Und zugleich sind sie auch einfach, wie du sagst, einfach komplett von den Trieben gesteuert und zwar ohne hemmende Mechanismen, die einem sagen, was jetzt schlau wäre oder nicht im zwischenmenschlichen Sinne, ja.
Ja. Und da fällt es mir tatsächlich echt so mit diesem radikalen Wechsel, so vom einen ins andere. Ich schwinge ja so gerne mit, weißt du, und da komme ich nicht rein. Ich finde es dann, nun ja, auf jeden Fall habe ich viel Vergebungsarbeit mit meiner kleinen und auch mit diesem plüschigen Teil gemacht, mit diesem Furby, von dem sie.
Sind wir schon so weit, wir vergeben Kuscheltieren, geil.
Ja, sie hat übrigens noch zwei von denen, noch zusätzlich zwei von denen geschenkt bekommen an
Oh
diesem Tag.
nein, okay. Haben
Ja.
die auch Videos gemacht oder hat nur eurer sein Video gemacht? Das habt,
Nur unsere hat ein
ja,
Video
ihr habt den
gemacht.
besten wahrscheinlich.
Aber tatsächlich habe ich dabei was erkannt. Ich hätte eine super Stimme, um so die Voice-Overs für Videos zu machen. Das klingt hammermäßig gut. Das hat mir sehr gut gefallen, so beim Anhören. Auch wenn ich dann dachte, oh mein Gott, ich rede meiner Tochter auf dem Video schon auch ein bisschen ein, dass von nun an ein Kuscheltier ihr allerbester Freund sein wird.
Wir haben uns ja vorgenommen, in diesem Podcast vor allem über uns selbst zu lachen. Und ich glaube, das gelingt an der Stelle ganz gut, weil das ist wirklich unvernünftig von dir. Aber hey, ich kenne es so gut selber. Wir haben bei Finn festgestellt, das Schönste, was wir ihm schenken können, ist Zeit mit uns, also schöne Ausflüge oder so. Oder etwas, das ihn. Also ein Beispiel war so eine Hängeschaukel in seinem Zimmer, wo er quasi so seinen eigenen Space in seinem Zimmer hat, wo er sich's noch kuscheliger machen kann und behütet ist. Jetzt ist das aber ja nicht das, was seine Augen so total leuchten lassen, wenn er es auspackt. Was ihn leuchten lässt, ist die Ritterburg. Aber was wir jetzt nicht so cool finden, ist Köpfe abschlagen. Und es ist so witzig, weil man weiß es halt besser und dann schenkt man ihm halt doch noch eine Ritterburg, weil man sich denkt, ja, aber er soll sich ja auch freuen und die leuchtenden Augen, huhaha. Und am Ende des Geburtstages sagten Johanna und ich beide, jetzt gibt es immer nur noch ein Geschenk und zwar ein wirklich cooles, sowas wie, weiß ich, Basketballkorb oder weißt du, irgendwas, was ihn halt irgendwie in den Körper bringt und vernünftig ist und so. Und jetzt steht dann Weihnachten ja bald vor der Tür. Also wir nehmen ein bisschen früher auf, ja. Und die Menschen, die es jetzt zeitversetzt hören, jetzt haben wir uns kurz enttarnt, wir sind ein bisschen in der Vorproduktion, weil wir im Urlaub sein könnten. Und bei Weihnachten haben wir jetzt halt wieder das gleiche Thema gehabt, gell, dass wir so gefragt haben, ja gut, was schenken wir ihm ja nur eine Sache? Und dann fragt die Oma und dann fragt die Schwester und dann die andere Oma, ja, was sollen wir ihm schenken? Ja, okay, dann wird es vielleicht doch mehr als ein vernünftiges Geschenk.
Und man muss ja dazu sagen, ne, für meine Verhältnisse seid ihr schon sehr konsequente Eltern. Ne, bei euch gibt es ja auch bei den Verwandten nur vegetarisch, egal was die Verwandten so gekocht haben. Ich merke das zum Beispiel, meine Mama checkt Vegetarismus so gar nicht, ne? So, und in dem Stil ist Mayra dann so voll auf, ich will Salami! Und sowas gibt es bei euch ja zum Beispiel gar nicht.
Nee, gar
Deswegen
nicht.
hätte ich mich gefragt, wie ihr dann mit der Geschenkidee dann umgeht, ob ihr da vielleicht auch eure Verwandtschaft aus dem nächsten Luftschloss hinaus holen wollt.
Naja, die haben sich irgendwann geweigert. Also wir hatten vernünftige Bücher. Also wir haben diese Wimmelbücher, die man toll anschauen kann, die wir lieben von einer bestimmten Autorin. Und dann sagte ich zu meiner Schwester, dieses Buch wäre toll. Und dann sagte sie, ich will mal kein scheiß Buch schenken. Ich will mal, dass der sich richtig freut, wenn ich ihm was schenke. Und immer, wenn der mein Geschenk auspackt, dann sagt er erstmal, aha, Buch. Okay, nächstes. Aber was jetzt passiert ist, habe ich dir erzählt mit dem Kasperle-Theater. Das war ja der Witz schlechthin.
Ja, erzähl das noch mal kurz, dass alle mitkommen.
Naja, wir dachten, wir schenken ihm was Vernünftiges und so ein Kasperletheater, also einfach so ein Puppenspiel, also so eigentlich nur drei Wände mit einem Vorhang, wo man halt selber aktiv kreativ spielen kann, wäre cool. Und meine Schwester wollte halt dann unbedingt was Eigenes schenken und dann hat sie gesagt, drei von so Kasperle-Figuren wären toll, also Krokodil und Räuber Hotzenplotz und Kasperle. Und Johannas Mama hatte aber die gleiche Idee und hat irgendwie 10 oder 12 von diesen Figuren gekauft und Finn hat die zuvor bekommen und hat die ausgepackt, hat sich total gefreut und dann kam meine Schwester, die einfach kein scheiß Buch schenken wollte und kam mit ihren drei Figuren, was dann halt nicht mehr so gut ankam. Das Universum hat sie Demut gelehrt oder Annabe oder was es auch sein mag, ja.
Was es auch sein mag, sie wird's, also wenn es einer rausfindet, dann sie.
Ja.
Ja. Ja, wow. Und da sind wir eigentlich so mitten im Thema. Ich finde so der Erziehungsauftrag. Gibt ja Leute, die hinterfragen, allein das Wort Erziehungsauftrag schon grundsätzlich. Aber wir wollen ja schon einfach das Beste für unsere Kinder. Was machen wir draus?
Ja. Schweigen.
Wer als Kind niemandem den Kopf abgeschlagen hat, so, ne, der werfe das erste Playmobil-Schwert.
Ey,
Es.
da habe ich eine ganz spannende Studie von Johanna vorgelesen bekommen, aus seinem Buch, das sie gerade. Sie informiert sich immer über alles, was pädagogische Inhalte betrifft, aber auf so, ich sage jetzt mal, moderne, psychologisch-spirituellen Ebene. Und da stand drin, dass Kinder, die noch nie Filme oder irgendwelche Serien oder irgendwas gesehen haben, was mit Rittern in Verbindung steht, anfangen mit 6 Jahren Schwerter zu basteln und zu kämpfen. Und das ist ja schon spannend, weil sie das ja, also von außen zugeführt bekamen sie es ja nicht. So, also irgendwas scheint da schon im Inneren, da ging es um Jungs in dem Speziellen, weil wir ja 2 Jungs haben.
Interessant, ja.
Ja, so, irgendein Antrieb scheint da wohl angelegt zu sein, vielleicht ein kollektives Gedächtnis, keine Ahnung, der Jungs dann dazu führt, sich jetzt mit Schwertern bekämpfen zu wollen.
Ja, irgendwie, ganz ehrlich, das ist ja auch, das weißt du, da reden wir auch oft drüber, ist das auch so ein bisschen meine Philosophie. Man muss seinem Kind erlauben, jeden erdenklichen Fehler zu machen. Dahingehend, dass ich ja auch weiß, ohne meine diversen Tiefpunkte hätte ich vermutlich nicht die Welt an sich mal angefangen zu hinterfragen oder das Weltverständnis der Gesellschaft. Und in puncto Kuscheltiere und Überfluss und alle Bedürfnisse erfüllen, ja, vielleicht dürfen wir das tun, einfach damit sie an den Punkt kommt, dass sie irgendwann auch erkennt, warte, die Freude, die ich suche, ist eigentlich eine andere. Vielleicht geht das auch aus dem totalen Überfluss raus.
Ja, aber dann hätte man das jetzt ja erledigt auch mit dem Geburtstag. So.
Naja, das mit dem Schwert ist ja jetzt nochmal eine Sache, die hast du eingeworfen. Und da geht es um Rangelei, aber letztlich geht es um Unvernunft, sind wir mal ehrlich, ne? So um die Idee von wie bringe ich meinem Kind denn Vernunft bei und vielleicht müssen wir das gar nicht.
Guter Punkt.
Ja, und ich gestehe, der Geburtstag hängt mir vermutlich noch ein bisschen nach.
Du sagtest aber, es waren mehrere Dinge, die du in der Woche lernen durftest. Was war noch so dein Feld der Lektionen?
Also eine Sache, die mich gerade wirklich besch oder herausfordert, sage ich mal, ist, ich habe eine ungeheuer kreative Phase. Ich weiß nicht, ob du schon mal, also du hast auf jeden Fall schon mal Bücher geschrieben, so, aber du, der du zuhörst, das weiß ich nicht, aber ich habe in dieser Woche 60 Seiten an meinem neuen Buch geschrieben, ja, was unfassbar ist, was ich mir nie vorstellen könnte, dass ich das mal kann. Weil mein erstes Buch, das hat mich gefühlt Jahre gekostet und eine Seite am Tag war eine Errungenschaft. Also kreativ war unfassbar gut und gleichzeitig habe ich gemerkt, ey, dann wieder in die Familie reinzukommen, wirklich abzuschalten, komplett da sein, alle Handlungsstränge mal gehen zu lassen, nachdem ich dann 10 Stunden lang geschrieben habe. Juhu, das war auch intensiv, wirklich.
Story of my lifetime, das ist so hart, wenn du von Tour kommst oder so oder auch vom kreativen Songwriting, ich kenne das, das ist so schwierig, dann ganz da zu sein, wo es ja dann erstmal auch in Anführungsstrichen langweiliger ist, weil da halt nicht so viel Kreativität stattfindet. Also der dreijährige Geist ist ja ein bisschen einfacher gestrickt.
Ja, weniger komplex, hätte ich jetzt auch gesagt. Die sind kreativ ohne Ende, aber ich spiele halt dann 10.000 Mal hintereinander. Papi, jetzt bist du die Katzenmama und ich bin die kleine Gepardin. Ja. Und du sagst das und dann sage ich das. Und dann hat sie nächste Minute wieder das gleiche Spiel, nur mit einer leicht veränderten Rollenaufteilung. Und ja, das spielen wir gefühlt schon seit 2 Jahren so, jedes Mal.
Und wie hast du es geschafft, aus diesem Dilemma rauszukommen? Wie kamst du in die Annahme?
Ich habe es in Momenten geschafft, so wirklich. So in Momenten, in denen ich wirklich radikal gesagt habe, egal wie toll mein Geist jetzt gerade weiterwabert, wie es gerade nachdenken will, wie ich das Buch noch witziger machen kann oder so, das ist jetzt einfach vorbei. Jetzt ist vorbei, jetzt existiert das nicht mehr. Ja. Jetzt lasse ich komplett los von diesem ganzen Zeug. Und in diesen Momenten ging es dann überraschenderweise auch sehr, sehr leicht.
Weißt du, was mir hilft? Absoluter Gamechanger.
Was denn?
Absoluter Geheimtipp. Alkohol. Spaß. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe das gelesen irgendwo mal, die Tore des Herzens. Und das hilft mir sehr, sehr stark. In dem Moment, in dem ich aus der Tür meines Studios, das ja am ersten Stock ist, rausgehe, gehe ich aus dieser Welt des Seum hinaus und bin Papa und bin Partner. Und dann bin ich in dieser, also aus einem Tor des Herzens, das ja in meinem Herzen ist, gehe ich durch das nächste Tor des Herzens. Und das heißt, ich verliere nichts und so, ich bin einfach nur in einer ganz anderen Kraft meines Herzens. Und wenn ich auf Tour bin und aus meinem Auto aussteige, bin ich eben auch aus dieser Tourwelt meines Herzens raus und komme rein. Es gelingt mir natürlich nicht immer. Gin Tonic hilft, Spaß. Wir trinken übrigens keinen Alkohol, wir machen einfach nur sehr viel Spaß über Alkohol. Und vielleicht hilft es dir an der einen oder anderen Stelle, kann er sein.
Das kann gut sein. Ich dachte nur gerade sehnsüchtig an deine Studiotür, denn wir wohnen in Hamburg, wohnen wir auf 45 Quadratmetern, da gibt es diese Tür nicht.
Okay, ja.
Aber gleichzeitig ändert das an der Sache gar nichts. Das klingt echt schön. Das klingt echt schön.
Dann ist es halt wirklich eine sinnbildliche Tür des Herzens. Ist halt Next Level, ja.
Die Türen des Herzens und vor allem auch die Fähigkeit, so eine Identifikation dann mal loszulassen.
Ja.
So Frank, der witzige Schriftsteller und Seum, der Musiker, ne, all das sind ja keine echten Identitäten, das sind ja Rollen, die wir spielen. Ja. So. Und die wir gerne spielen, die wir uns ausgesucht haben, wo wir drin erblühen und viel Bestätigung bekommen, aber gleichzeitig sind es ja auch Rollen, die wir einfach nicht sind. Und deswegen ist es richtig toll zu üben, die auch wieder abzustreifen.
Genauso wie die Vaterrolle ja dann auch wieder, weil das ist ja so spannend, wir gehen ja auch, wenn wir dann auf Tour gehen, auch nicht mehr nur als Papa auf Tour, so. Und ich finde, ganz viele Menschen sind nämlich so sehr Eltern, dass sie einfach nie aufhören, Eltern zu sein. Und das ist auch super nervig, mal ganz ehrlich. Kennst du diese Eltern, die so vom Spielplatz kommen und die wollen immer noch mit dir so einen pädagogischen Talk führen und du denkst, jetzt erzähl doch mal von dir. Ja, aber der Jeremy Pascal, der hat jetzt Folgendes. Und ich denke, jetzt komm mal klar, du bist nicht dein Kind. Und diese Menschen haben ja dann den größten Hassel, wenn die Kinder mit 20 aus dem Haus sind, weil sie dann ja überhaupt keinen Auftrag mehr haben. Also ich finde es auch schön, wenn man auf Tour ist oder im Feld der Berufung, wo auch immer, dann da auch ganz als der zu sein, der man ist, ohne die Rolle des Vaters. So, weil dann darf man das auch mal loslassen.
Ja, das ist jedem zu wünschen, dass das auch mal loslassen kann. So, wirklich.
Ja.
Wirklich, ne? Auch wenn, und das will ich an der Stelle mal sagen, ne, wie unglaublich die Mama meiner Tochter so aufgeht in ihrer Rolle, die Amrei, wie und sie wird mir jetzt sogar selber widersprechen, weil sie immer denkt, sie macht noch nicht genug. Aber ich habe ihr gesagt, Alter, ne, ich habe so den allergrößten Respekt vor dem, was du tust in deiner Rolle, ja. Für mich ist das bewundernswerter als das, was ich mache.
Auf jeden Fall, ganz klar.
Und
ist ja auch viel krasser. Also entschuldige, wenn ich dich unterbreche, das ist ja der viel heftigere Job. Du bist ja nervlich am Arsch nach 2 Tagen. Also wirklich, das ist ja einfach super anstrengend.
Genau. Und jetzt muss ich gerade den Faden wiederfinden. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es ihr irre schwerfällt, meine Tochter nicht zu vermissen. Also einfach mal loszulassen und sich, weil ich habe sie gefragt, hey, was müsste denn geschehen, dass du wirklich mal eine Woche lang einfach rausgehst, ja? Ich würde mit Mayras anderen Papa, weil wir haben schon den Luxus zweier Väter, die beide Kleinen sein können, wir könnten das voll managen. Du könntest einfach eine Woche, von mir aus auch 2 Wochen, einfach alleine Urlaub machen. Wir würden Kohle zusammenbringen, wir würden dir das gerne ermöglichen. Und sie sagte, ey, ein Teil von mir wünscht sich das mehr als alles andere. Und ein anderer Teil weiß, dass er es nicht kann, weil er schon in der zweiten Nacht denkt, wo ist dieser süße kleine Körper neben mir? Und wo ist dieses Kind? Und ich glaube, ne, wo so viel Emotion dann involviert ist, ist das Loslassen vielleicht noch mal eine Nummer härter als das, was wir da tun jeden Tag.
Absolut. Ich sage das Johanna auch so oft, komm, geh mal raus, ich mache das alles und so. Ein Stück weit hat sie Angst, dass ich es nicht hinkriege, so ganz ehrlich. Also mit Baby jetzt, weil wir haben ja auch noch ein Baby zu Hause. Aber vor allem eben auch die Sorge dann so stark, wie du sagst, so dann liegt sie da und dann vermisst sie diesen kleinen süßen Körper und dann auch noch das Kind zusätzlich. Und denn, ich weiß aber auch, dass das, was sie da tut, ist heldenhaft. Ist also wirklich was Frauen da machen. Oder auch halt alleinerziehende Papas, die das managen, ist es so, so krass. Weil allein die Spielideen, wie du es ja schon gesagt hast, die sind ja auch wirklich sehr einfach. Und ich habe das ja mit Finn manchmal 1, 2 Stunden und denke mir danach schon, ich werde gleich verrückt, ich muss jetzt mal irgendwas Anspruchsvolleres sprechen, tun oder denken. Und jetzt werden Leute zuhören und sagen, ja, aber die Kinder sind doch so weit. Ja, sind sie schon auch. Aber auf einer gewissen Ebene ist halt eine intellektuelle Vorder- und Förderung eines eigenen Geistes doch auch schön. So. Und da ziehe ich meinen Hut so krass vor Johanna, weil sie dann immer in die gleichen Spielideen geht und dann spielt sie, dann malt sie, dann bastelt sie. Das, ja, heldenhaft.
Hammer.
Wer auch heldenhaft ist, Frank, ist meine Mama.
Ach wirklich? Erzähl.
Weißt du, wo, ja, weißt du, wo meine Mama gerade ist? Meine Mama ist fast 70 Jahre alt und nach dem Tod meines Vaters hat meine Mama beschlossen, sie macht jetzt Reisen, die richtig Lebendigkeit in ihr Leben bringen. Und sie fährt gern Fahrrad und sie ist immer weitergefahren. Sie ist dann in Südtirol Fahrrad gefahren, dann ist sie auf Sardinien Fahrrad gefahren, dann ist sie in Sizilien Fahrrad gefahren. Und Anfang des Jahres sagte sie, Patrick, ich glaube, ich habe es übertrieben. Ich habe mir jetzt eine Reise gebucht, eine Fahrradreise in Südafrika von Kapstadt nach St. Johannesburg. Und mit eben fast 70 so. Und jetzt macht sie das gerade und ist auf dieser Reise und schickt mir jeden Tag Videos und Fotos. Und ich habe von ihr, wir telefonierten gestern, es ist so cool, es ist so cool. Sie sieht einfach alles, was du dir vorstellen kannst. Sie sieht die schönsten Meeresküsten, sie ist bei Löwen, sie ist bei Elefanten, sie ist auf Straußenfarmen, sie ist in Wüsten. Also alles, was man sich da nur vorstellen kann. Und das macht sie alles mit einem Fahrrad, mit so einer lustigen Truppe. Einfach herrlich zuzuschauen, richtig toll. Ich spekuliere und hoffe immer noch, dass ich dann mit einem irgendwie nordafrikanischen Schwiegerpapa gesegnet werde, wenn sie wieder heimkommt.
Ja, also ohne jetzt Vorurteile auszubauen, aber da gibt es offenbar reichlich Angebot, hört man so. Da gibt es offenbar reichlich Angebot. Aber abgefahren, auch mutig.
Total. Sie hatte natürlich auch Sorge, ob sie das hinbekommt und so. Zumal sie vor 15 Jahren Herzinfarkt hatte und Ärzte ihr davon abrieten und sie sagte, ja, aber ich muss das machen. Und hey, ganz ehrlich, wir haben da auch offen drüber gesprochen. Was gäbe es denn Schöneres, als zu sagen, ich falle einfach todglücklich im wahrsten Sinne des Wortes bei so einer Reise zwischen einer wunderschönen Meeresküste und einer Elefantenherde einfach vom Fahrrad und mein Leben endet, als dass ich in Angst zu Hause auf dem Sofa sitze, dass mir was passieren könnte und dann da irgendwie von diesem Planeten gehe. Also ich finde auch das so schön als Beispiel, wie man sein Leben mit 70 leben kann, dass man halt einfach rausgeht und sagt, ich erlebe Dinge und ich mach's lebendig. So, und das ist, finde ich cool. Ich bin da sehr stolz auf sie gerade.
Finde ich auch echt Hammer. Und es sterben so viele Leute relativ vereinsamt, mit sehr viel Lethargie, mit sehr viel. Hier passiert nicht mehr groß was. Ich warte eigentlich nur noch drauf, dass es zu Ende geht. Meine Mama, und das ja, respektiere ich auch wirklich sehr, die macht Sterbebegleitung und begleitet so ganz alte Leute so in ihren letzten Monaten und teilweise Jahren. Und die sagt dann manchmal sowas wie: Du, das ist schon irgendwie ein Trauerspiel, ne? Sie wissen, dass sie gehen, aber sie haben dann auch wieder Angst davor zu gehen. Es wäre so viel schöner, einfach in der Blüte seines Lebens, tschüpp, und loszulassen. Und ich fühle das sehr. Auch wenn ich ganz ehrlich denke, wenn es mit mir soweit ist, dann meditiere ich mich da so richtig geschmeidig rüber, weißt du? Dann, dann nutze ich diese Rumliegezeit, um einfach immer wieder hin und zurück, so zwischen den
Okay.
Welten rum. Und dann mache ich mir das richtig nice, dass eigentlich gar nicht mehr groß was passiert im Augenblick des Todes.
Ja, auch schön, auch schön. Ich habe den etwas unromantischeren oder unspirituelleren Gedanken immer gehabt. Ich habe ja vor vielen Jahren aufgehört zu kiffen und ich habe immer gesagt, so wenn ich 80 oder 90 bin, dann werde ich wieder so hart kiffen irgendwann. Weil dann ist es einem egal, da kann sich niemand beschweren. Und dann ist man immer so mit seinen Schokoladenschüsselchen zu Hause und schaut sich Filme an. Aber ich find dein Gedanken schöner. Ich möchte doch Team-Meditation werden im Alter. Du hast recht.
Ich würde auch behaupten, und witzigerweise, ich merke das, also ne, so once in a while kiffe ich nochmal ein und merke dann jedes Mal, wenn ich stoned bin, scheiße, das wollte ich gar nicht. Wirklich, wirklich jedes Mal, und dann meditiere ich halt wieder, damit ich mich dieser Erfahrung des Stoned-Seins irgendwie im Geist entziehen kann, gewissermaßen. Das ist richtig witzig, ne? Weil das Ego sagt mir, doch, komm, mach das nochmal. Und dann passiert es und ich merke so, ja, scheiße, das wollte ich ja gerade gar nicht. Ups,
Ja.
wo bin ich denn jetzt wieder falsch abgebogen? Und deswegen würde ich mal so sagen, wahrscheinlich kiffst du dir dann einen rein und denkst dir so, scheiße, das habe ich mir irgendwie cooler, hatte ich cooler in Erinnerung. Nee, komm, das machen wir nicht. Frankie, wo bist du?
Ja, es ist wie beim Alkohol. Ich trinke ja seit Jahren keinen Schluck Alkohol und wir waren in Berlin auf Tour und es war eine dieser Sommernächte. Wir hatten irgendwie 30 Grad tagsüber. Wir haben mitten in Berlin Mitte gespielt. Die Show war super toll und danach waren überall Menschen, die draußen Party gemacht haben, getrunken haben. Und wir wussten, wir haben zwei Off-Days, also zwei Tage in Berlin, wo nichts los ist und dann ein Auftritt in Leipzig. Das heißt also ausschlafen, keine Interviews, keine Podcast-Folgen, keine Auftritte. Und dann haben wir so festgestellt als Crew, also wenn es einen Moment gibt, wo es praktisch wäre oder irgendwie Sinn machen würde, Alkohol zu trinken und sich so ein bisschen den Tag darauf zu verbauen, dann heute eigentlich. Und dann haben wir uns einfach an die Hotelbar gesetzt und haben uns dann da, andere Menschen würden es ein Aperitif nennen. Wir haben es ein Besäufnis genannt. So ein Glas Amaretto und zwei Bier. Und dann war ich aber schon so richtig. Und das Lustige war, dass man ja vor allem so ganz fahrig wird im Geist. Also klar, erstmal lacht man und es ist witzig und so, aber es fühlt sich ja nicht geil an. Es ist ja nicht so wie nach einer Meditation, dass man so richtig klar refreshed bei sich ist und sich spürt, sondern genau das Gegenteil halt einfach stattfindet.
Tja. So ist das. Hast du denn dann am nächsten Tag den Effekt davon gemerkt? Also hast du dir den nächsten Tag verbaut?
Ja, schon. Also ich bin ja sehr fröhlich und lebensbejahend. Verbaut habe ich ihn mir nicht. Sowas lasse ich mir nicht nehmen. So. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich habe dann nie Ibuprofen genommen, was ich normal auch nie mache, weil ich einfach echt mies Kopfweh hatte. Und dann habe ich mit der Anja zusammen eine Bootstour an der Spree gemacht. Aber wir hatten auch Sonnenbrillen an. Und also es war so, echt so witzig, weil wir haben so wenig getrunken, dass, wie gesagt, jeder normale Mensch, der Alkohol trinkt, würde sich kaputt lachen. Aber wenn man halt seit 3, 4, 5 Jahren keinen Schluck mehr trinkt, ist es dann für einen schon ein Systemboost oder Crash viel eher. Und ja, es war
Ja.
dann nicht so cool, muss ich sagen. Also im Nachhinein hat sie es nicht so gebracht. Auch weil ich so spät ins Bett gegangen bin. Ich gehe ja immer früh schlafen, wie du weißt. Naja.
Das bringt mich zu einem spannenden Thema, das ich gerne mal mit dir diskutieren würde, denn so das Thema Routinen. Ne, du bist ein sehr disziplinierter Mensch, du hast sehr klare Abläufe so innerhalb von deinem Tag. Du gehst für meine Begriffe sehr früh ins Bett, du stehst auch sehr, sehr früh auf. Und so, bei dir ist alles wirklich sehr, sehr strukturiert. Und ich habe das ganz lange als Eingriff in meine Freiheit empfunden. Merk aber tatsächlich, dass mir das eher mehr Freiheit schenkt, als es mir nimmt. Es macht mich nur manchmal so unflexibel. Ja, ich will immer nicht in Runden sitzen und sagen, so Leute, das war jetzt nett, aber ich gehe jetzt schlafen.
Es
Ciao,
kommt halt auf die
Kakao.
Runde an, oder? Das ist ja der Punkt. Also du brauchst halt einfach Menschen, die alle so sind. Dann ist es ja kein Problem.
Das stimmt. Nur habe ich ja nun mal meine Familie jetzt schon zum Beispiel.
Ja, du kannst doch mal deine Familie einfach, also kannst dich doch da mal lösen und sagen, ihr seid jetzt einfach raus. So, sorry.
Ja.
Einfach
Nach
mal
diesem Geburtstag,
verleugnen.
Leute, ich bin
Klassische
jetzt weg.
Verleugnungstaktik.
Südsee. Ciao, ciao.
Nein, aber sitzt du mit deiner Familie lange am Abend zusammen? Ist das so ein Ding bei euch?
Ja, und man muss sich das vorstellen, wir haben ja zwei Zimmer, so ein Wohn- und Schlafzimmer für die Eltern und ein Kinderzimmer für die Kleine. Und wir legen sie im Kinderzimmer dann hin und dann sitzen wir noch ein bisschen und spielen was oder schauen uns was an oder so abends. Und die Kleine schläft dann derweil drüben. Und sobald ich sie dann aus dem Kinderbettchen hole, um zu ihrer Mama ins Bett zu tragen, ist halt für die das Programm dann auch beendet, ne? Weil da kein Ort ist, wo die Kleinen dann liegen könnte. Sei denn, man nimmt die Badewanne oder so, ne?
Tiefgarage, ja.
Genau. Also ja, da habe ich auf ein bisschen Schlaf verzichtet, so die letzte Woche. Aber ich habe mir genau, also im Moment meditiere ich ja jeden Morgen wieder mit meiner Gruppe um 6. Und das finde ich super. Ich merke nur, das fängt an, seinen Preis zu kosten, wenn ich meine Einschlafzeit nicht im Blick
Ja,
behalte.
klar. Also ich gehe mit Johanna um 9 Uhr schlafen. So. Wann gehst du denn schlafen mit Amrei, wenn ihr da zusammen seid?
So um 11.
Okay. Und dann stehst du um
Also
6
so,
auf, ja.
also um 11 ist so ins Bett gehen und dann ist im Bett natürlich erstmal noch ein bisschen runterfahren und so. Und wenn ich dann um 12 schlafe, ist alles gut gelaufen.
Und um 6 startet die Medi-Gruppe. Das heißt, um 5:30 musst du schon ready sein eigentlich. Oder zumindest aufstehen.
Ja, und genau, der Wecker klingelt so ein bisschen früher, nicht eine halbe Stunde, aber so, dass ich dann mir einen Timer stellen kann, dass ich mich einmal strecken kann und so, genau.
Wie oft kommt es vor, dass du in der Meditation einfach einschläfst dann?
Also ich habe vor, ich sag jetzt mal, vor 6 Wochen angefangen oder vor 8 Wochen, die wieder anzubieten jeden Morgen. Und in den ersten 2 Wochen ist es bestimmt jede Woche einmal passiert. Einmal auch auf Tour, da habe ich gebeichtet, da dass wir am Frühstückstisch saßen. Heute bin ich wohl eingeschlafen, habe keinen Plan, wann die alle gekommen und gegangen sind. Aber jo, mittlerweile nicht mehr, weil, und das merke ich halt auch, der Körper hat seine Routine.
Ja.
Wenn ich den beibringe, um 6 Uhr wach zu sein, dann ist der um 6 Uhr wach. Aber das dauert halt einfach ein paar Wochen und Monate, bis der das gelernt hat.
Was ja auch Fluch und Segen zugleich ist, weil ich stehe ja zwischen 5 und 6 auf oder zwischen 5 und 5:30 und ich habe das halt, auch wenn ich um 2 Uhr auf Tour ins Bett gehe, bin ich halt um 5 auf. So. Und das ist, also, wenn ich da nicht, also jetzt auf Tour war sehr witzig, wir waren mit meinem lieben Freund Anduk, also unserem lieben Freund in Salzburg, und da war schön, da hatte ich jetzt mal jemanden, der hat einfach um 6 Uhr geschrieben, machen wir Sport. So, ja klar, machen wir Sport, so. Und normalerweise ist ja mein Team schon, also die Anja zum Beispiel aus unserer Crew ist ja dankbar, wenn sie jetzt um 9 oder so sich mit uns trifft. Und ja, ich bin dann halt oftmals um 5 wach und denke mir, Schatz, das sind jetzt 4 Stunden in diesem kleinen Hotelzimmer. Und 4 Stunden können mitunter lang sein. Klar, da meditiere ich eine Dreiviertelstunde, mache ich Sport, aber dann haben wir halt immer noch 2 Stunden. Und das ist dann auch Fluch und Segen zugleich, weil man hat dann sehr viel Zeit, was Schönes, aber auf Tour kommt es halt immer auf den Ort an, wo ich gerade bin. Aber an manchen Hotels kannst du halt zwischen 5 und 9 auch nicht viel machen. So.
Ja, absolut. Um das Freiheitsthema noch mal kurz rauszuholen oder aufzuwärmen. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen dieser vermeintlichen weltlichen Freiheit und der geistigen Freiheit. Ich war mal in einem ganz schönen Gottesdienst, da hat der Priester hat was gesagt, das hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Der hat gesagt, hey, echte Freiheit ist, wenn ich im Auto fahre und da ist ein Verkehrsschild, da steht 30 drauf, dass ich 30 fahren kann, ohne mich in meiner Freiheit eingeschränkt zu fühlen. Dass es meine Freiheit ist, jetzt halt 30 zu fahren. Ne, also ein Teil von mir fand das natürlich zum Kotzen, ne, weil er weltlich total frei sein wollte und vieles dafür getan hat, dass mir hier keiner erzählt, was ich machen muss. Aber ein tieferer Teil hat damals schon irgendwie gespürt, wow, wahrscheinlich steckt da eine echte Freiheit da drin.
Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und viele Menschen würden dir da hart widersprechen.
Ja.
Ja. Also gerade die Menschen, die sich in ihrer Freiheit eben durch systembedingte Auflagen eingeschränkt fühlen, würden jetzt wahrscheinlich, also E-Mails bitte an frank@gmail.de.
Oh fuck, es kommt der Sache langsam näher. Hört auf.
Sie würden auf jeden Fall sagen, das ist ja keine echte Freiheit, weil du bist ja quasi wie sagt man, eingekerkert in Strukturen, die du nicht selbst gewählt hast. Wie siehst du das?
Also den Leuten, würde ich einfach mal auffordern, mal die Luft anzuhalten. Mal gucken, wie lange sie das durchhalten. Mit anderen Worten, ne, jeder Atemzug versklavt uns gewissermaßen in dieser Welt. Diese Idee von Unabhängigkeit und Freiheit und davon nichts tun zu müssen, ist eine Wahnidee. Es ging bei mir, und jetzt werfe ich, gieße ich noch ein bisschen Öl ins Feuer, bitte vergib mir, aber als Corona war, habe ich mich sehr über die Masken aufgeregt. So wie sicher viele andere auch, die gerade zuhören. Ich habe gemerkt, Alter, ich krieg Ausschlag im Gesicht, ich krieg trockene Haut, ich kann nicht so gut atmen, ich fühle mich die ganze Zeit total dizzy. Und dann sagte mein Lehrer, sagte zu mir, ey Alter, wenn deine Freiheit von einer Maske weggenommen wird, wenn du denkst, dass Freiheit dir von einer Maske weggenommen werden kann, dann hast du von Freiheit nicht die geringste Ahnung. Und das hat mich sehr, sehr, sehr rausgeholt. Und ich habe tatsächlich gemerkt, jo, selbst die Maske ist ein Ding. Wenn ich sie nicht mehr bewerte, dann tut sie mir nichts mehr. Dann kann sie meine Freiheit tatsächlich nicht einschränken. Und mir ist total klar, dass es, ne, wir können jetzt über die ganzen Kinder sprechen, die in der Schule Masken trugen und so weiter und so fort. Aber ich habe für mich einfach diese Lektion während Corona gelernt, dass ich in Wahrheit auf der Suche nach der Freiheit bin, die so viel tiefer geht als dieses, ich habe ein Rezept, dass ich keine Maske mehr tragen muss und so. Vergebung bitte.
Nee, ist gut. Kann ich nachvollziehen. Absolut. Es ist ja in vielerlei Hinsicht so, also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen privat, was das Thema Steuern betrifft. Du kannst dich ja so hart ausgebeutet fühlen von diesem Staat, weil du Steuern zahlst. Oder du kannst halt einfach deine Sichtweise ändern, weil das, was wir machen können, ist halt einfach unsere Art, wie wir auf Dinge zu reagieren, zu verändern. So. Mhm. Und das hilft mir zum Beispiel sehr, sehr stark, dass ich halt mir vorstelle, wirklich von den 50.000, die ich jetzt gerade Steuern gezahlt habe, wird dieser Spielplatz im Garten des Kindergartens meines Sohnes gebaut. Und das ist schön. Dafür bin ich sehr dankbar. So.
Ja, Mann, und das ist auch so wichtig zu sehen. Ne? Die Straßen, auf denen wir fahren, die Schulen, die Kindergärten. Natürlich machen die auch andere Sachen mit unserem Geld, aber man kann sich da auch in so eine krasse Negativspirale reinziehen lassen. Und da wollen wir doch alle nicht drin leben. Ne? Ich glaube, du warst das sogar. Du hast mal gesagt, ey, mir ist mal aufgefallen, der Gedanke, der Staat wirft mein Geld zum Fenster raus, ist ein Mangelgedanke.
Total. Und der führt dich weg vom Reichtum, vom inneren Reichtum, genau. Also wenn Menschen sagen, der Staat und die Politik wirft mein Geld aus dem Fenster raus, bedeutet das ja, umso mehr Geld ich verdiene, umso mehr Steuern bezahle ich, umso mehr Geld wird von denen aus dem Fenster geworfen. Heißt im Rückschluss natürlich, ich darf kein Geld verdienen, weil wenn ich Geld verdiene, zahle ich mehr Steuern, wird mir rausgeworfen. Also muss ich arm bleiben. Und wer schadet sich, wenn du arm bleibst? Also vor allem halt du. Und dein Umfeld so. Weil wenn du halt ein Millionär bist, dann kannst du halt Bäume pflanzen. Und wenn du Multimillionär bist, dann kannst du halt fucking Wälder kaufen, die vor der Abholzung geschützt werden. Du kannst Schulsysteme reformieren. Du kannst den Urwald kaufen. Weißt, es ist ja alles, alle sagen, es ist so schlimm, dass auf allem Preisschild steht. Ja, ja. Aber wenn du genügend Geld hast, ist es ja auch durchaus von Vorteil am Ende des Tages, um diese Welt zu schützen und Gutes zu tun. Deswegen sollten wir solche Gedanken wirklich überdenken, hahaha.
Ey, und ich habe neulich von einem Milliardär gehört, der eine Insel gekauft hat, damit es Tieren dort so gut wie irgendwie möglich geht. Also so Tieren, die aus der Gefangenschaft befreit wurden zum Beispiel. Ja. Oder ein anderer Milliardär hat unglaublich viel seines Vermögens investiert, um Wasserentsalzungsanlagen zu bauen, um Trinkwasserprobleme zu lösen zum Beispiel.
So was meine ich genau.
Ja.
Nimm die Bienen, man kann den Bienen so gut helfen, wenn man da einfach sehr viel Geld reinlegt. So viele Punkte, ja.
Ja, das ist es. Und man hat ja auch schnell, sage ich mal, so Gedanken von, unser Finanzsystem ist ungerecht. Die merke ich bei mir auch immer wieder, ja, die Schere zwischen Arm und Reich und bla 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 bla. Ne, aber achten wir mal darauf, wie wir uns selbst in unserem Leben und Streben auch programmieren. Das ist ja wirklich Quatsch.
Ja, ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Und zugleich hinzuschauen und den Blick dafür offen zu halten, also es nicht zu verdrängen oder Glitzer, Sternstaub drüber zu steuern und zu sagen, nee, da ist nichts Böses. Das Dunkle zu sehen, sich dem Dunklen zu stellen und sich bewusst zu entscheiden, aus einer anderen Energie heraus Veränderungen voranzubringen, das ist, glaube ich, so der Schlüssel. Und das führt mich zur heutigen Frage, mein lieber Frank.
Ach schön, ich habe gehofft, du hast eine Frage.
Zwei habe ich sogar. Yeah. Die erste wird den Narzissten in dir etwas triggern, was schön ist. Was ist...
Welcher Narzisst?
Der narzisstische Anteil, meine ich natürlich.
Ja, raus damit. Wollen wir mal sehen, was er so zu bieten hat, der Narzisst. Auf geht's.
Was ist deine schönste Eigenschaft?
Wow. Ich glaube, meine schönste Eigenschaft ist es, Bock zu haben. Wenn so reinste Lebenslust durch mich durchsprießt. Und das merke ich, dass immer, wenn das passiert, merke ich immer erst hinterher, dass es gerade passiert ist. Weil währenddessen bin ich so mitten im Leben, dass ich nicht merke, wie die Zeit vergeht, dass ich nicht merke, dass ich Frank bin, dass ich irgendwelche Dinge zu tun habe oder so. Und das passiert immer wieder. Auch beim Spielen meiner Tochter, aber auch beim Schreiben. Das ist so abgefahren, wie so reinste und beim Meditieren auch. Aber es passiert nicht in so wenigen, in so vielen Bereichen, einfach natürlicherweise. So reinste Lebenslust. Jo. Und bei dir?
Ich möchte die Frage noch weiterführen, bevor ich meine beantworte, weil okay. Sie führen mich zu einer Erkenntnis. Ja, ja, ich habe heute eine tiefe Reise mit dir und den Zuhörern.
Du hast mal wieder einen Plan. Ach so.
Okay. Ja, ja. Was ist deine schlechteste oder für dich gefühlt schlechteste Eigenschaft, die du gerne ablegen möchtest?
Ich habe manchmal eine bemerkenswerte Arroganz dem Moment gegenüber. Also so, und das ist mir witzigerweise im Laufe meiner spirituellen Arbeit erst aufgefallen, wie krankhaft das ist. Aber es gibt ganz viele Momente, die ich sehr, sehr lieblos betrachte, könnte man sagen.
Gib mir ein Beispiel.
Zum Beispiel den Geburtstag von meiner Kleinen. Ne? Es sind ganz viele Kinder, ganz viel Wunder um mich herum. Es ist ganz viel Energie und ich bin tatsächlich in der Lage, auf diesen einen kleinen Fleck in einem wunderschönen großen Ganzen zu blicken, der mich gerade antriggert und aufregt. Dabei gäbe es gerade so viele andere wunderbare Sachen zu sehen. Und das ist wirklich, wenn ich da mal wirklich reinspüre, dann ist das so eine innere Garstigkeit, wie so eine Suche nach Drama, wie so eine Suche nach, ich will was haben zum Beschweren.
Mhm.
Und das ist echt so ein Quatsch, weil wir ja wirklich, wenn wir mal also immer wenn ich wach bin, merke ich, das Wunder ist da. Puff, überall gibt es Sachen zum Liebhaben gerade. So, ne? Da blühe ich auf, da bin ich total drin, da fällt mir ständig was Cooles ein. Und immer wieder, und das merke ich dann auch immer erst hinterher, denke ich, was habe ich denn jetzt gerade wieder mit diesem Moment hier veranstaltet? Alter, habe ich mir irgendwas rausgepickt, über das ich genervt sein kann und fühle mich dann wahrscheinlich, weil ich auch eine Emotion aufgebaut habe, dann auch 30 Minuten hinterher kacke, bis ich mich wieder glücklich meditiert habe. Mann, wie unnötig ist das denn?
Und das Krasse ist, es zieht dich ja auch völlig raus aus der Gegenwart, also aus der Schönheit mit diesen Kindern. Das heißt also, es sorgt für eine gewisse Abwesenheit deinerseits.
Ja, nicht nur eine gewisse Abwesenheit, sondern tief drin würde ich gerne einfach nur jeden Kontakt und jede Beziehung vermeiden in diesen Momenten. Ja.
Und das ist nämlich das, worauf ich raus will, wie krass das ist, dass deine schönste Eigenschaft, und ich glaube, ich kann hier für alle Menschen sprechen, die zuhören, wenn jeder die Übung mal mit sich macht und sich gerade überlegt, was ist meine schönste Eigenschaft? Dass die allen Menschen dient. Also dein gesamtes Umfeld profitiert davon, dass du voller Power, voller Energie bist, dass du voll da bist. Also deine schönste Eigenschaft ist ja, dass du Bock hast, dass du begeistert bist, dass du enthusiastisch bist. Das hilft jedem um dich herum. Allein nur als Inspirationsquelle. Und die Tatsache, dass du den Moment verhöhnst oder nicht da sein lassen kannst und dann das Schlechte in diesen Momenten suchst, lässt dich abwesend sein und das schadet deinem gesamten Umfeld. Schon spannend.
Das ist wirklich spannend, ja.
Ja. Und ich finde es schön, wenn man sich das vor Augen führt, weil das ja die erste Gabelung auf dem Weg ist, bei der du dich auch entscheiden kannst, es beim nächsten Mal ein bisschen anders zu machen. Und ich habe entschieden, das für mich ab jetzt zu verändern und in meinem Leben Dinge anders zu machen. Und das habe ich mit unserem lieben Freund, dem Vietnamesen, geteilt, weil wir waren zusammen auf Tour und dann haben wir ganz lang drüber gesprochen. Und ich sagte eben, das möchte ich ab jetzt ändern. Und er sagte, oh schön, das möchte ich auch ändern. Denn wir glauben, dass das der ganzen Welt dient. Und ja, meine Antwort wäre eben, meine schönste Eigenschaft ist auch mein Tatendrang, also meine unfassbar schöne, kreative Ader, die mich so viel erschaffen lässt. An einem Tag erschaffe ich so viele Dinge wie andere Menschen in einem Monat. Also ich meine das jetzt nicht arrogant, sondern das ist eine realistische Einschätzung.
Das ist wirklich eine realistische Einschätzung, ja. Ja, ich kenne dich ja mittlerweile ein bisschen. Ja.
Und ich liebe das, das ist so schön. Und auch das dient allen Menschen um mich herum. Und wenn ich nicht in meiner Kraft bin, man kann das auch an meinem Human Design total schön ablesen übrigens, wenn ich frustriert bin, eben nicht in meiner kreativen Energie, dann spreche ich schnell über Dinge, die mich stören. Und mitunter sind es dann Menschen. Und das ist das Dümmste, was ich machen kann, weil ich liebe Menschen. Und wenn ich so über Menschen spreche, deren Verhalten oder was passiert oder so, dann schade ich ja allem. Ich schade mir, ich schade den Menschen, die Energie im Raum verändert sich. Mein Zuhörer, der sich das anhört, bestätigt mich, weil meistens regt man sich ja über Menschen auf, die der andere dann auch nachvollziehbar, also das kann ja nicht jeder verstehen und so. Und gerade wir sind ja viel auf Tour. Also uns begegnen ja pro Woche 1500 Menschen. Und da sind mitunter natürlich ein paar dabei, die sind komisch. Das kommt einfach vor. Und ich will das nicht ausblenden und sagen, diese Menschen gibt es nicht. Aber ich muss ja nicht die ganze Zeit drüber reden, was die Komisches gemacht, getan oder gesagt haben. Und in dem Moment, wo ich das tue, merke ich aber, das ist wie so ein Gift. Also das vergiftet mich, mein Umfeld und die gesamte Energie. Und ich möchte das ablegen.
Mhm. Ja. Ja, schön. Ich meine, ne, es gibt diese Momente, da hat man was mega Witziges gesehen, eine mega witzige Verhaltensweise oder irgendwas, wo man so denkt, ah, wow, das erinnert mich dran, wie ich es nicht machen wollte oder so. Ne? Sowas gibt's. Und da, da kann man mal kurz drüber lachen, das ist, glaube ich, kein Problem so. Aber hinterher merke ich dann immer, wenn ich jetzt anfange, drauf rumzureiten, ja, dann saugt es mir die Lebenskraft aus wie sonst kaum was.
Ich glaube, so ein Zeitfenster von 3 Minuten ist okay. Also wenn du was beobachtest, so 3 Minuten, du sprichst über was oder jemand, was gerade echt komisch war, jemand hat dich irgendwie seltsam angesprochen oder so irgendwas Komisches gemacht, 3 Minuten das mal kurz zu teilen, aber dann auch bewusst nach 3 Minuten einfach in eine andere konstruktive Energie zu gehen. Oder noch besser, 3 Minuten lang drüber zu sprechen, was der Mensch Komisches macht und dann aber 6 Minuten lang über seine positiven Eigenschaften sprechen oder wofür man dankbar ist. Ja, weil die Anja aus meiner Crew, die hat dann so schön gesagt, ja, aber wenn ihr das jetzt so machen wollt, dann verschließt ihr euch ja komplett vor dem, was da ist. Also da sind ja einfach weirde Sachen, Anfragen, die komisch sind manchmal oder grenzüberschreitendes Verhalten, Projektionen, die seltsam sind. Also die anzunehmen oder zu sehen, stimmt schon, finde ich wichtig, aber eben nicht mehr als 3 Minuten, weil dann ist es auch gesagt. So.
Witzigerweise muss ich da ständig an die 3-Sekunden-Regel denken. So, du kannst alles essen, was nicht länger als 3 Sekunden auf dem Boden lag.
Und ich habe es ja schon erzählt. Es ist statistisch erwiesen. Es ist so schön, es ist gut. Ich meine, so reliabel und valide ist es nicht, weil es ist mir wohl in einem TikTok-Video begegnet. Aber es war zumindest ein Mann mit einem Anzug, der wie ein Forscher aussah. Der hat den weißen Kittel an, der Typ. Und der hat dann so erklärt, ihr wisst, in einem Labor haben die das halt getestet, die haben Gummibärchen genommen und haben die fallen lassen und haben die dann in so Petrischalen untersucht und haben eben überprüft, wie verhält sich die Entwicklung von den ganzen Bakterien und so innerhalb von 3 Sekunden, 6 Sekunden, 9 Sekunden oder 1 Sekunde. Und dann wurde eben rausgefunden, die 3-Sekunden-Regel stimmt. Wenn was unter 3 Sekunden auf dem Boden liegt, kannst du es einfach nehmen und essen. Du bist safe, aber wenn es da 6 Sekunden liegt, ist halt in dieser Petrischale, ist Pesto Cholera. So, weißt du, das
oh ist richtig witzig. Ja. Wer hätte das gedacht? Bei so Sachen frage ich mich dann immer, weißt du, existiert das, weil wir das kollektiv manifestiert haben, weil so viele Leute an diese scheiß 3-Sekunden-Regel glauben, dass das einfach wahr geworden ist, weil wir kennen das alle, dass unser kollektiver Geist Dinge manifestiert. Mhm. Wir würden da immer gern irgendwem die Schuld für geben, aber meistens, ne, wir sind ja schöpferische Wesen, unsere Gedanken erschaffen ja fortwährend diese Welt.
Kennst du die Theorie mit den Simpsons?
Weil so viele Leute die Simpsons geguckt haben, dass so viele Simpsons-Vorhersagen wahr werden, oder was?
Ganz genau. Also es gibt ja viele Sachen, wer das nicht kennt, das müsst ihr mal recherchieren, das ist echt spannend. Es gibt Situationen in den Simpsons, also in dieser Comicserie, die quasi die Zukunft prophezeit haben. Also man sieht Dinge, die original so 3 Jahre später eingetroffen sind. Und ich meine damit wirklich so, dass Trump eine Trolltreppe runterfährt und hinten hängt ein Plakat an der Wand und er winkt auf eine bestimmte Art und zu der Zeit war Trump einfach nur ein verrückter Millionär. Also das war halt 10 Jahre zuvor und das hätte quasi niemand und er ist aber in dieser Simpsons-Folge Präsident und das war quasi 10 Jahre zuvor. Es wäre nicht absehbar, dass dieser Typ Präsident wird und dann ist es genau so passiert und es gibt diese Aufnahme, wo er in so einem Kaufhaus so eine Rolltreppe runterfährt mit genau so einem Plakat und so winkt und man denkt sich so, fuck, die Simpsons haben einfach die Zukunft vorhergesagt.
Ich habe auch Gänsehaut bekommen, als ich das gesehen habe, Mann, brutal. Genau.
Und da gibt es ja ganz viele, dann haben die eben so angefangen, aus Simpsons-Folgen Sachen zu zeigen und dann kam eben die Theorie auf. Aber vielleicht ist es einfach so, dass es durch das, was man da sieht, manifestiert wird. Also hört auf, Simpsons anzuschauen.
Hör auf, uns die Simpsons zu verbieten. Wir müssen einfach nur hinterher vergeben und danken, dass das nicht die Wahrheit ist, was wir da sehen.
Vielleicht. Sehr gut. Oder ja. So. Ja. Und dann andere Bilder kreieren, finde ich gut, ja.
Aber letztlich, schönes Beispiel sind nicht die Simpsons, aber es ist Tolstoi und sein Riesenwerk Krieg und Frieden. Darüber haben wir schon mal gesprochen und das, ich habe mir dieses Buch oder diese Bücher reingequält, muss ich gestehen. Die sind nicht leicht zu lesen, aber sie gehen auch gar nicht mehr raus aus mir, weil der postuliert da was und das fand ich super spannend. Vielleicht haben wir noch einen Moment Zeit, drüber zu sprechen. Er erzählt von den napoleonischen Kriegen.
Darf ich kurz zwischenfragen, was bedeutet postuliert?
Finde ein Wort für postuliert. Er stellt eine These in den Raum. Mhm. Und er sagt, na, alle glauben, Napoleon war das. Aber aus dem, wie er schreibt, wird glasklar, dass Napoleon mit den meisten Dingen, die da passiert sind, überhaupt gar nichts zu tun hatte. So, ne? Weil Napoleon war in Feldlager 1 und allein der Bote, um den Befehl zu Feldlager 2 zu bringen, hat irgendwie 6 Stunden gebraucht. In dieser Zeit war schon wieder eine völlig neue Situation und Napoleons Befehle konnten gar nicht mehr befolgt werden. Und es hat sich auf eine andere Art entwickelt, gewissermaßen. Und überall wird Napoleon als der brillante Kriegsherr oder der gnadenlose Eroberer bezeichnet. Aber je weiter man dieses Buch liest, desto klarer bekommt man die Idee, warte mal, vielleicht gibt es keine Einzelperson, die alle Entscheidungen in der Hand hat. Ja, vielleicht gibt es so dieses menschliche Bedürfnis, sich einen rauszupicken und zu sagen, du warst das, ohne dich wäre alles cooler gewesen. Aber vermutlich, ne, wenn wir alle ebenbürtige Schöpferwesen sind, entwickelt sich die Welt aus unserem kollektiven Geist so raus. Und das finde ich so abgefahren.
True. Tja. Finde ich gut.
Irgendwie, genau, dachte ich, wollte das jetzt gerade mal raus, weil ich mich so begeistert. Aber ja, ist einfach so zum drüber nachdenken. Wenn ich irgendwas oder wem die Verantwortung gebe, vergesse ich manchmal, dass ich in einer Welt lebe, in der sehr, sehr viele ebenbürtige Schöpferwesen irgendwie so nebeneinander existieren.
Ja.
Das finde ich noch spannend. Meinst du dann so jemand wie unsere Regierung ist einfach Ausdruck von unserem kollektiven Geist? Um dich jetzt auch mal was Provokantes sagen zu lassen?
Also ich möchte die Frage ganz klassisch mit einer Gegenfrage beantworten.
Du bist so schlau, Alter. Ich kotze. Ja, erzähl.
Ich glaube, dass tatsächlich alles, was wir wahrnehmen, Teil unseres kollektiven Bewusstseins ist. Und das bedeutet ja auch, dass ich all diese Anteile in mir habe. Und ich weiß auch, dass ganz viele Menschen, die so heilig tun, das gar nicht hören und sehen wollen, weil sie sagen, nee, mit diesem ganzen Bullshit habe ich gar nichts zu tun. Mit diesen ganzen Nazis habe ich gar nichts zu tun. Mit diesen Linken habe ich gar nichts zu tun. Ich bin ja ein rein beobachtendes, rein spirituelles, heiliges Wesen. Aber diese ganzen Sachen gäbe es nicht, wenn wir kollektiv betrachtet nicht irgendwas damit zu tun hätten. Also die spiegeln ja immer Anteile von dir wider. Und das erkennen wir ja ganz, ganz schnell, wenn es beispielsweise um unsere Kinder geht. Wie tolerant sind wir, wenn es eben nicht in unserem Leben stattfindet? Aber wenn unser Kind von irgendetwas, egal aus welcher Richtung es kommt, bedroht wird, dann sind wir sehr, sehr schnell sehr hart und urteilen sehr schnell und verurteilen sehr schnell und wetzen unsere Messer und nehmen die Mistgabeln und wollen Leute über den Dorfplatz jagen. Es kommt also nur darauf an, welche Themen in unserem Leben davon bedroht oder beschienen werden, beleuchtet werden. Und ich glaube, da dürfen wir alle gerne mal offen hinschauen und schauen, was hat es mit mir zu tun.
Mhm. Amen.
Amen. Amen. Ich war im Labor und ich habe einen ganz lustigen weißen Anzug angehabt übrigens. Ich habe einen Duft gemacht, einen Serumduft, der heißt Verbundenheit und ich durfte den komplett selbst ab. Wie sagt man, also der wird dann verschüttelt. Das heißt, also ich habe diese ganzen Essenzen und die sind ja alle grammgenau abgewogen und dann habe ich die quasi mit so kleinen Pipetten, habe ich die einzelnen Aspekte vom Zirbenholz über die verschiedenen Pflanzenstoffe in diesen Duft reintropfen lassen. Das war echt witzig, weil du bist eingekleidet in so einem komplett weißen Anzug, du musst sogar so weiße Überzieher über die Schuhe nehmen, hast so ein Kopftuch wie in so einer Küche, also so eine Haube, eine weiße. Und dann stand ich da wie der Laborangestellte, der ich nie sein wollte und habe meinen eigenen Duft abgefüllt. Und das war eine echt coole, coole Erfahrung, vor allem, weil die alles von Hand machen. Stell dir vor, wir haben jetzt 500 Flaschen davon, die werden von Hand abgefüllt, ohne Maschine, und diese Verschlusskappen werden von Hand draufgedrückt, sodass die quasi nicht mehr zu öffnen sind. Alles von Hand, weil die eben dann glauben, dass das immer durch menschliche Hände gehen darf und nicht von Maschinen geleitet werden muss, um die volle Energie zu bekommen. Dann habe ich denen meine Intention mitgegeben. Verbundenheit, Liebe, Harmonie. Und diese Dinge sagen die, werden sie die Düfte verpacken und verschließen und abfüllen. Und das war richtig, richtig toll. Da bin ich 6 Stunden im Auto gesessen, ja, um da dabei zu sein. Also 3 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Nur um dann quasi in diesem Laborprozess dabei zu sein. Und dann durfte ich den Duft noch besingen, was total schön war. Also ich war dann alleine im Raum, der total schön geklärt und geräuchert war. Und dann durfte ich quasi meine Energie in diesen Duft reinbringen, in diese Essenzen. Und dann wurde das Ganze abgefüllt. Und das war eine abgefahrene Erfahrung, möchte ich sagen.
Das stellt man sich ja gar nicht vor, dass das Düfte so abgefüllt werden. Mhm. Wow.
Ja, das war echt cool.
Okay.
Und Frankie, ich habe gehört, dein Buch ist da.
Ja, die Memoiren eines zwielichtigen Gurus. Das Buch ist da. Und es sieht echt, also es ist so witzig auch designt. Und ich habe echt viele Kartons schon im Auto. Wir basteln immer noch an der Homepage. Aber wie du mittlerweile weißt, sind wir ja zeitversetzt, wenn du das hier hörst. Schau mal auf frankham.me. Da findest du alles, was du brauchst, wenn es dich interessiert. Es ist richtig witzig und überraschend tief und dermaßen kurzweilig, dass meine Probeleser es alle innerhalb von 1-2 Tagen weggezogen haben. Das ist, glaube ich, auch ein geiles Geschenk.
Das Coole ist auch, wenn es geliefert wird, wenn es auf der Palette geliefert wird, dann ist dieser Lieferschein außen so aufgeklebt und dann steht da einfach die Memoiren eines zwielichtigen Gurus. Das ist so cool.
Steht auf jedem einzelnen Karton, ja.
Super gut. Du, mein Lieber, ich habe jetzt eine Wohnungsübergabe, weil ich muss mein Studio übergeben, also mein altes Studio, und es wird jetzt, genau, das wird jetzt gleich vom Makler abgenommen, und ich hoffe, er sagt einfach danke, ciao, weil wenn nicht, dann wird's blöd.
Rastisch aus.
Ja.
Na.
Genau, deswegen dürfen wir heute zum Ende kommen. Hast du eine schöne Idee, wie wir diese Folge betiteln sollen, mein lieber Freund?
Ui, wow. Ich fand es eine sehr schöne, sehr witzige und sehr ehrliche Folge. Rein aus dem Herz, finde ich, kam sie.
Rein aus dem Herz. Schön, gefällt mir.
Supi. Genau, kein einziges Mal dich Namaste gehört dabei.
Ah, jetzt hast du die Monetarisierung versaut, ganz zum Schluss noch.
Vielleicht können wir sie rauspiepsen, aber das bedeutet Arbeit, ich weiß nicht.
Ah, ja. Mal gucken. Also, rein aus dem Herz. Ich bedanke mich, Frank, für deine wunderschöne Inspiration, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit allen Menschen zusammen bei Stabile Aura.
Sehr. Danke für dich und danke für euch. Alles Liebe.